Hallo, liebe Freunde der Galerie Kabisamba. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Kabisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. Heute sitzt mir Saskia Junckeburt gegenüber. Saskia Junckeburt lebt und arbeitet seit 20 Jahren als freiberufliche Schauspielerin und Regisseurin in Hamburg. Neben ihrer Mitarbeit bei zahlreichen Theater-, Film- und Literatur-Performance-Projekten gründete sie 2001 das Ensemble Elfen im Park, das sie bis zu seiner Auflösung 2011 leitete. Von 2011 bis 2014 war sie für das Programm im Logensaal der Hamburger Kammerspiele zuständig. Mit ihrem Projekt Buchbar bringt sie literarische Texte in den öffentlichen Raum. Hallo Saskia, schön, dass du heute da bist.
Hallo Lini, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das letzte Mal haben wir uns ja vor einem Jahr hier getroffen. Da hattest du ja hier mit Eva Engelbach eine Frida Kahlo-Lesung vorbereitet.
Das war mein erster und einziger Indoor-Corona-Auftritt. Ja, und es war auch ein total berührender Abend, weil egal wie viele Menschen im Raum waren, letzten Endes war einfach so deutlich zu spüren, dass alle sich total gefreut haben, dass nach den ersten Monaten wieder was möglich war.
Saskia Junckeburt steht ja auch Buchbar. Was heißt das?
Die Buchbar ist so mein Haupt- und Herzensprojekt in den letzten Jahren geworden. Ich mache mit Musikerinnen und Musikern zusammen Lesungen, literarische Vorlagen, manchmal biografisches, ganz unterschiedliche Themen und Bereiche. Ich habe eine Lesung Jules und Jim gemacht, das ist eine Romanbearbeitung, oder ich habe eine Lesung gemacht über Frida Kahlo, das ist also eher biografisch, da lese ich Briefe und Biografisches über Frida Kahlo. Also sehr unterschiedliche Bereiche der Literatur klopfe ich ab. Und wir sind damit, ich sage im öffentlichen Raum, also wir treten auf in Cafés, wir treten auf in Ateliers, in Galerien. Jetzt im letzten Jahr waren wir viel draußen.
Ja.
Und werden das jetzt auch in diesem Sommer wieder sein. Und inzwischen ist das Repertoire auch weiter angewachsen. Also es ist mein Literaturprojekt, mit dem ich eigene Produktionen mache und durch die Gegend tingel.
Diese Veranstaltungen draußen in der Natur sind ja sowieso ein Hauptanliegen von euch, ne? Ihr macht ja ganz gezielt Literatur im Park.
Das ist jetzt im letzten Jahr tatsächlich entstanden. Das haben wir
vorher durch Corona bedingt. Also,
genau, ja. Es war natürlich im letzten Sommer die einzige Möglichkeit, irgendwie relativ kurzfristig arbeiten zu können. Und da hatten wir großes Glück und haben relativ unbürokratisch im Endeffekt die Genehmigungen bekommen, um in Parks auftreten zu können und wurden auch gefördert von der Kulturbehörde. Das war toll. Und in diesem Jahr haben wir das ein bisschen längerfristig geplant und auch ein bisschen größer geplant und werden also wieder jetzt Literatur im Park 21 diesmal im Sommer machen können.
Und wie war die Resonanz so?
Die Resonanz war fantastisch, weil durch diese Freilichtveranstaltungen war es einfach möglich, mal kurz wirklich zu vergessen, was um einen herum ist. Also die Zuschauer konnten klar mit Abstand saßen, die auf den Wiesen, aber es wurden keine Masken getragen. Im letzten Jahr war das möglich. Mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Dadurch waren das richtig so kleine Oasen, die Veranstaltungen, einfach für so eine Stunde. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren ja, sehr wertschätzend und dankbar. Und wir natürlich auch. Also für uns war es toll, in dieser Nische auftreten zu können und wieder arbeiten zu können.
Ich denke mal jetzt ganz praktisch, wie war das denn so jetzt mit den Stühlen? Sind in der Parkanlage genügend Bänke da oder wie haben die oder haben die Picknick, war das so eine Picknick-Atmosphäre oder wie kann ich mir das so vorstellen?
Die Zuschauer haben tatsächlich Decken oder Klappstühle mitgebracht und Wir haben immer ein kleines Kontingent auch, also man kann bei uns reservieren Klappstühle, aber klar kann man auch einfach auf der Jacke, auf der Wiese sitzen, es ist dann jemand da, Der darauf achtet, dass die Abstände stimmen und aber dann ist der Platz praktisch frei wählbar.
Ja, und wie ist es mit Zuschauern oder mit Spaziergängern, die so zufällig da so längs gehen? Bleiben sie stehen, gucken sie oder habt ihr so, oder ist es so ein abgeschirmter Bereich, in dem das dann stattfindet, die Veranstaltung?
Wir haben in unterschiedlichen Parks gespielt. Also Es gab einen Park, der sehr offen ist. Da gibt es keine Chance, irgendwas abzuschirmen. Das war der Weberspark. Und natürlich kommen dann Radfahrer oder Fußgänger noch vorbei und bleiben stehen, was aber total schön ist, weil die natürlich aufmerksam werden auf unsere Arbeit und dann kriegen die gleich Flyer in die Hand gedrückt mit dem nächsten Termin. Also es ist auch so ein bisschen eine Werbemöglichkeit. Der andere Park, der war tatsächlich so ein bisschen eingezirkelt, da sind Hecken drumherum. Aber auch das war schön. Man sah dann immer Augenpaare hinter den Hecken hervorblinzen und gucken, was da ist. Und ja, also natürlich öffentlicher Raum beinhaltet ja auch, dass man Leute mitnimmt, die vielleicht sonst nicht auf die Veranstaltungen aufmerksam geworden wären.
Ja. Und habt ihr auch einen Eintritt genommen oder lief das so auf Spendenbasis?
Im letzten Jahr haben wir Eintritt genommen, weil wir durch die Kurzfristigkeit gar keine Möglichkeit hatten, unsere Honorare vollständig zu finanzieren auf eine andere Art. Und in diesem Jahr haben wir aber eine Vorabfinanzierung, die es uns tatsächlich ermöglicht, den Eintritt auf Spendenbasis zu machen, was für mich und für uns tatsächlich auch wichtig ist, weil ich einfach möchte, dass nach diesem harten Jahr alle Menschen Kultur sehen können, die das wollen, unabhängig von Ökonomie und aktueller wirtschaftlicher Situation. Also das ist für mich ein wichtiger
Aspekt. Was habt
ihr
gemacht, dass ihr diese Fördermittel bekommen habt oder wer fördert da was?
Also wir haben jetzt aktuell seit 2 Tagen die Zusage vom Bezirk. Wir haben also Bezirksmittel beantragt, was im Rahmen dieser Veranstaltung natürlich auch Sinn macht, weil das sind Parks in Eimsbüttel, also es ist so ein bisschen lokal eingegrenzt und da sind wir zum Glück auf offene Ohren und Herzen gestoßen und unser Antrag wurde aufgegriffen und es wurde ihm zugestimmt und da kriegen wir jetzt also Fördermittel. Und jetzt laufen aber auch noch Anträge bei der Kulturbehörde und es gibt dieses Programm jetzt im Sommer, Hamburger Kultursommer, darüber wird jetzt in den nächsten Wochen entschieden. Also da sind noch so ein paar Türen, ein Spalt weit offen, müssen wir gucken, wie sich es weiterentwickelt.
Und du bist aber schon da so die tragende Person, die das dann auch so vorantreibt.
Ich habe einfach immer viel im Bereich Projektleitung gearbeitet. Also ich habe ja ein Ensemble geleitet 10 Jahre und ich habe eine Spielstätte über 4 Jahre geleitet. Ich kenne mich also sehr gut aus mit diesen ganzen Veranstaltungs-, Organisations-Dingen, die zu tun sind, wenn man etwas aus dem Boden stampfen möchte. Ja. Insofern kann ich da einfach zurückgreifen auf viel Erfahrung, die ich in den 20 Jahren gemacht habe.
Und was inspiriert dich oder was treibt dich?
Zu was?
Ja, zu diesem Aktionismus.
Zu dem Aktionismus. Also es gab im letzten Jahr für mich tatsächlich ein kurzes Fenster, als alles dicht gemacht wurde, wo ich dachte, das gehe ich jetzt nicht mehr mit diesem Wahnsinn. Und wo ich kurz überlegt habe, Reisebegleiterin zu werden. Oh. Oder irgendetwas anderes. Scheinbar solides. Ja. Das dauerte, glaube ich, ungefähr ernsthaft 14 Tage im Höchstfall. Also ich Ich bin im Theater aufgewachsen. Mein ganzes Leben ist durchzogen von Kunst und von Theater und von Musik und Ausdruck. Und das ist einfach, das ist der Bereich, in dem ich mich zu Hause fühle und das, ja, was ich tun will.
Ja.
Und ich stand eigentlich das ganze Jahr vor der Frage, setze ich mich jetzt auf mein Sofa und warte ab, bis das alles vorbei ist,
ja,
oder bleibe ich eben dran und bleibe ich im Kontakt und gucke, was möglich ist. Und eigentlich bin ich in dem ganzen Jahr, glaube ich, immer Schritt für Schritt gegangen und habe geguckt, ist irgendwo ein Weg frei, ermöglicht sich etwas mir, finde ich in dieser ganzen Stagnation und in dieser Verunmöglichung von kultureller Arbeit Wege, um irgendwie noch weiter präsent zu sein, arbeiten zu können, Menschen mit Kultur zumindest in einer Form von Notversorgung zu beglücken, im besten,
ja,
Fall.
Ja. Du hast ja auch wirklich viel getan letztes Jahr. Du hast ja allein deine Mahnwachen, ne? Also ich habe das so verfolgen können und in den sozialen Medien, und ich war ganz überrascht, wie viele kulturelle Orte Hamburg so hat. Viele, also einige kannte ich, aber nicht alle. Und du hast bei Wind und Wetter und Kälte also da gestanden. Ich weiß das nicht mehr. War das täglich oder einmal wöchentlich? Ich glaube täglich.
Nee, so eine Mischung aus. Also ich war nicht ganz jeden Tag, habe ich es nicht geschafft, aber ich war dann ab dem 3. November war das, glaube ich, als wir schon in diesem Lockdown light waren, bis 1. Dezember so 3 bis 5 Mal in der Woche stand ich irgendwo an irgendeinem Ort.
Ja, hast Mahnwache gehalten?
Genau, mit einer Kerze und einem Kulturerhalten-Schild und einem Alarmstufe-Rotmantel.
Genau.
Und tatsächlich, interessanterweise sind damit irgendwie viele Menschen in Resonanz gegangen, dass ich das gemacht habe. Also es kamen dann auch tatsächlich Kolleginnen und Kollegen mit, jeden Abend eine Person mit auch Abstand und konform, regelkonform. Und irgendwann kam eine Redakteurin vom NDR und so hat es irgendwie dann doch ein bisschen weitere Kreise gezogen, diese kleine
Aktion. Also man muss schon was tun, um halt sich Gehör zu verschaffen oder um auf sich aufmerksam oder auf die Situation aufmerksam zu machen.
Auf die Situation natürlich.
Ja, genau. Auf die Situation.
Also mir war das einfach wichtig, mich nicht so kampflos bis lethargisch diesen Umständen zu ergeben, sondern irgendwie zu zeigen, wir bleiben hier und wir kommen wieder und wir sind da.
Ja, und wenn man jetzt so sieht, dass ihr da diese finanzielle Unterstützung durch das Bezirksamt jetzt erhält, das ist wahrscheinlich, muss es irgendwie auch was bewirkt haben, oder?
Bestimmt. Also ich war, glaube ich, einfach das ganze Jahr über auch in Sachen, die nicht sichtbar waren, sehr hartnäckig und habe sehr viel Lobbyarbeit einfach auch gemacht mit Behörden, mit Verwaltung, mit Politikern aus dem Bezirk. Ich bin mit denen einfach immer in Kontakt geblieben. Ich habe versucht, Ideen zu platzieren und diese Hartnäckigkeit bis vielleicht auch manchmal Penetranz.
aber es ist wichtig, hartnäckig zu sein.
Die Bereitschaft, wirklich uns auch zu unterstützen, die nehme ich total wahr. Mhm. Also ich glaube, dass wir Kulturschaffenden, wenn wir irgendwelche Wege gefunden haben, in Kontakt zu gehen, eben mit Behörden oder mit Verwaltung, da war ganz viel offenes Ohr. Ja, das war auch schön zu merken. Ja. Mhm. Also, und wir wurden nicht abgekanzelt oder nicht gehört. Aber trotzdem gab es eben nur begrenzt Möglichkeiten da irgendwie.
Ja, welche besonderen Fähigkeiten hast du? Was macht dich besonders aus?
Das ist aber eine schwere Frage. Du meinst außer Hartnäckigkeit?
Naja.
Ich glaube, ich habe einen großen Drang, die Welt schöner zu machen.
Ja, das hört sich doch gut an.
Vielleicht ist das für viele Dinge der Samen oder so die Wurzel, aus der ich heraus agiere.
Ja, dein Motivator so.
Ja.
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 Mhm. Gut, du hast mir heute was mitgebracht, einen Text, so ein neues Projekt oder?
Es gibt tatsächlich jetzt durch die lange Zeit viele neue Projekte, aber das ist jetzt gar kein Projekttext, sondern den Text, den habe ich eigentlich dieses ganze Jahr über so mit mir im Herzen getragen. Es ist ein Text von Anais Nin aus dem Buch Sanftmut des Zorns. Und genau, also eigentlich eine Mischung aus zwei Texten und der eine heißt Absage an die Verzweiflung. Und das ist ein schönes Motto für mich gewesen für dieses Jahr. Und genau, den Text habe ich ich habe ja dann quasi wie so ein Upgrade zu den Mahnwachen angefangen im April jetzt wieder Kulturdemos zu machen. Und da war es jetzt schon ein bisschen anders gelöst, das habe ich immer angemeldet. Und ich hatte immer richtig Programm für eine halbe Stunde. Ich habe einen Text gelesen und es kamen Musikerinnen und Musiker mit, die Musik gemacht haben. Also wir haben eine halbe Stunde Kultur gemacht.
Ja, das ist jetzt das, was du ganz aktuell machst. Also immer dienstags, glaube ich, ne?
Nicht immer, also einmal in der Woche.
Einmal
ungefähr,
in der Woche, genau, wieder am Kaiser Friedrich Ufer.
Genau.
Kultur erhalten.
Genau, bleibt das Motto und diesmal eben als Demonstration richtig angemeldet mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Polizeibegleitung.
Ach, mit Polizeibegleitung?
Ja.
Ah.
Ja, sehr nett.
Spannend.
Tatsächlich. Also wir hatten einen ganz zauberhaften Polizisten bei der ersten Demo. Da war ich ziemlich aufgeregt, weil das Format für mich doch etwas ungewöhnlich war.
Ja.
Und der ist dann aber tatsächlich auch bis zum Schluss geblieben, weil er meinte, nein, es wäre ja auch ein wichtiges Thema und er hört sich das jetzt auch an und so. Also auch das eigentlich eine schöne Erfahrung.
Ja.
Genau. Und bei der ersten Demo habe ich diesen Text gelesen von Anais Nin. Und den habe ich dir jetzt heute einfach mitgebracht und lese ihn gerne, wenn du magst, noch einmal.
Ja, gerne.
Absage an die Verzweiflung. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, das in mehrfacher Hinsicht dem der Pest ähnelt. Dies klingt zwar übertrieben, doch werden wir tagtäglich mit Verzweiflung und Entsetzen konfrontiert. Sie kennen so gut wie ich all die Vorkommnisse, die in uns eine umfassende Angst hervorrufen. Deshalb wollte ich Ihnen bewusst machen, dass es während solcher Ereignisse und Katastrophen ebenso wichtig ist für uns, aus der Geschichte herauszutreten, wie in ihr zu leben. Wir müssen aus ihr heraustreten, damit wir die Kraft aufbringen, an ihr teilzunehmen, in ihr zu leben und jene Absage an die Verzweiflung zu erreichen, zu der ich mich bei meinen Tagebüchern durchrang. Dazu bedarf es einerseits der Kreativität, andererseits der zwischenmenschlichen Beziehungen, nämlich eines Drangs zu vertraulichen Kontakten, zu Freundschaften, zu jeder Art von Beziehungen, sei es zu Männern, Frauen oder Kindern, zu Menschen in unserem nächsten Umkreis oder zu Menschen in anderen Ländern. Nicht nur der Künstler redet von Kreativität. Wir können schöpferisch werden in der Ödnis des Lebens oder zusammen mit unseren Nächsten. Wir können schöpferisch werden wie Kinder, die plötzlich Gedichte schreiben oder malen, obwohl sie weder Pinsel oder Feder halten können. Diese Kreativität ist eine ständige Wechselwirkung zwischen unserem Leben und dem Kampf mit größeren Mächten, wie etwa der Geschichte, deren Opfer wir werden können. Und um ihr nicht zu unterliegen, müssen wir lernen, in Distanz zu ihr zu leben. Das ist nicht Flucht vor der Wirklichkeit. Das ist eine innere Stätte, zu der wir zurückkehren, um unsere Kraft wieder zu gewinnen, um unsere Werte wieder zu gewinnen, um nicht von den Geschehnissen erdrückt zu werden. Man kann es vergleichen mit dem Mann, der auf den Grund des Meeres taucht und etwas Sauerstoff mitnimmt, um den Druck auszugleichen. Ich spreche vom Druckausgleich zwischen äußeren Handlungen und Vorfällen, die erdrückend und vernichtend auf uns wirken, und der Stätte, wo wir auftanken und uns wieder aufrichten. Wir brauchen einen Ort, wo wir unsere Wunschträume wiederfinden. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns nach niederschmetternden Erlebnissen wieder aufrichten können. Als erstes half mir das Lesen. Meine Mutter vermietete Zimmer und während ich mit Handtüchern herumlief und all die Arbeiten verrichtete, die verrichtet werden mussten, hatte ich immer ein Buch dabei, denn wo das Buch war, wollte ich sein. Ich lernte, weiterzukommen. Das erste Stadium des Wachstums ist Bewegung. Auf etwas zu oder von etwas fort. Das bringt mich nun auf eine ganze Reihe magischer Wörter, die Sie bitte niederschreiben und sich für immer als Formeln merken wollen. Die magischen Wörter stehen alle im Wörterbuch unter der Vorsilbe Trans, was ein Verändern oder ein Hinübergehen bedeutet. Transformieren, transponieren, transzendieren, Transparenz. Alle Wörter mit dem Präfix Trans führen weg vom Jetzt und weg von dem, was uns im Leben schmerzt und lähmt. Darum erwidere ich Leuten, die behaupten, ich zöge Künstler vor, dass ich sie gar nicht anderen Menschen vorziehe, dass ich jedoch von Künstlern gelernt habe, mich umzuwandeln. Von Musikern habe ich gelernt, dass die Musik einen mitten aus Sorgen, Krieg und Zwietracht heraustragen und einem neue Kraft verleihen kann. Das dürfen wir nicht vergessen, aber wir tun es, wenn wir die Notwendigkeit, die unentbehrliche Bedeutung der Kunst für unser Leben geringschätzig betrachten. Dieses Transformieren ist nicht nur für unser menschliches Leben, sondern auch für unsere Kreativität von vitaler Bedeutung. Und Kreativität für unser Leben ist so notwendig, weil sie uns zeigt, dass wir zu Veränderungen fähig sind. In gewissen Momenten der Politik, wenn wir hoffnungslos sind und uns außerstande sehen, das äußere Geschehen zu verändern, müssen wir uns daran erinnern. Mit der Zeit werden Menschen heranwachsen, die eine andere Wirklichkeit hervorbringen, als wir sie jetzt durchleben. Dazu brauchen wir aber den Glauben, dass es eine transzendentale Wahrheit gibt, dass unser Leben nicht schlechthin aus einer Krise, einem Trauma oder irgendeinem schrecklichen Erleben besteht, sodass man glaubt, verschwinden oder sich davonstehlen oder alles vergessen zu müssen. Solange wir Veränderungen nur von außen, von äußeren Handlungen oder von politischen Systemen erwarten, müssen wir uns natürlich hilflos fühlen und zuweilen erfahren, dass die Wirklichkeit größer und stärker ist als wir. Aber wenn wir plötzlich spüren, dass es einen Menschen gibt, den wir verändern können, dann verändern wir gleichzeitig auch viele um uns. Ich habe Freunde gehabt, die meine Liebe zu Künstlern tadelten und sagten, liebst du eigentlich auch den Nichtkünstler? Ich sagte, ja, aber ich gebe dem Wort Künstler eine sehr weite Bedeutung. Für mich ist jeder ein Künstler, der etwas erschaffen will, der etwas zustande bringt, einen Garten oder ein Kind. Oder eine Freundschaft. Oder ein Leben. Das sind die Gegengifte. Es sind die Gedanken, die uns helfen, irgendetwas zu nehmen und etwas von Wert daraus zu schaffen. Sie können schaffen, wieder erschaffen, womit jedes Kind zur Welt kommt. Die Fähigkeit, ein Gedicht zu schreiben, zu tanzen oder zu malen. Fähigkeiten, die wir später zu verlieren scheinen, aber jetzt wieder gewinnen können. Es ist so wichtig für uns einzusehen, dass Künstler zu unterstützen einfach bedeutet, für die Schöpfung und gegen die Zerstörung einzutreten. Es bedeutet, den Ideen und Beweggründen des Künstlers den Vorzug zu geben, gegenüber denen anderer Menschen, die sich meist nicht für eine Sache einsetzen, die über ihre eigenen Interessen hinausgeht. Eine Schöpfung wird am Ende weitergegeben werden. Sie muss weitergegeben werden. Nur wenn die Träume durch die Kunst offenbar werden, können sie die Albträume beeinflussen, die wir tagtäglich erleben.
Ja, bravo. Schön. Ja, ein wirklich wahrhafter Text.
Also Anna Isnin hat viele Vorträge gehalten über, naja, über gesellschaftliche Transformation eigentlich. Also ja, über den, ja, über den Zusammenhang des Selbst und der Gesellschaft.
Die Biografien haben dich am meisten inspiriert und beeindruckt. Oder gibt es welche?
So generell ist das wahrscheinlich ganz schwer für mich zu sagen. Also meistens beeindrucken mich immer die, an denen ich gerade arbeite, weil ich denen natürlich am nächsten bin. Und ja. Aber das, da kann ich jetzt gar nicht sagen, dass die das dann auch wirklich für immer sind oder für immer bleiben. Also wenn ich mich mit dem Leben von Frida Kahlo beschäftige, dann bin ich der Künstlerin und der Frau Frida Kahlo einfach sehr nah in dem Prozess. Und dann
ja, das kann ich auch bestätigen in deiner Aufführung hier. das hat man wirklich gespürt, dass du in diese Rolle dich richtig reingearbeitet hast. Du hast sie gefühlt, du hast sie ausgelebt in dem Moment.
Ja, ich glaube auch. Also für mich ist das, für mein Verständnis, wie ich gerne Texte höre. Also das Format der Lesung kann ja auch ein sehr sprödes Format sein. Und da ich ja aus dem Schauspiel komme, habe ich natürlich einen anderen Zugang zu Texten. Ja, also mich interessiert schon auch der Bereich, der in Literatur fühlbar wird für mich und den ich dann sichtbar machen kann, ja. Also dem ich eine Form geben kann. Jetzt im Moment bin ich gerade, ja, im Juni habe ich Premiere mit einem neuen Abend mit Texten von Stefan Zweig, der ja natürlich als Persönlichkeit am diametral anderen Ende ist zu Frida Kahlo, ein ganz großer Kopfmensch und ein Riesenverstand und aber auch sehr hart und, gegen sich und mit der Welt und also und den, aber ich liebe den im Moment auch sehr.
Wie bereitest du dich da vor? Also, denn du musst da ja auch, du gehst da ja auch richtig in die Rolle rein. Also studierst du ihn richtig als Person oder?
Ich habe sehr viel einfach gelesen von ihm und mich durch sein Novellenwerk natürlich gearbeitet. Und der Aufhänger für den Abend ist sein Buch Die Welt von gestern. Das ist also ein autobiografischer Roman. Und der Öffner eigentlich zu dem ganzen Abend ist das Vorwort aus diesem Buch. Da spricht für mich dieser Stefan Zweig auf eine unglaublich menschliche und nachvollziehbare Art. Was ich manchmal in seinen Werken oder in den Novellen nicht so kriege, aber wenn er sich auch im Kontext mit der Welt beschreibt, ist das sehr berührend. Und das ist sozusagen mein Anker zu ihm, über den erschließe ich mir den im Moment.
Ja.
Und jetzt wird es weiter gefasst mit den Texten. Also jetzt kommen auch andere Ausschnitte mit dazu, Briefe und eben seine Literatur.
Du hast ja auch hinter der Kamera gearbeitet. Wieso hast du die Seiten gewechselt?
Ich glaube,
oder wie kam es dazu?
Ja, also ich habe immer mit meinen Projekten versucht, etwas auszudrücken, was mich beschäftigt hat. Und es gab eben ganz unterschiedliche Arten, das zu tun. Also manchmal war es auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen und selber spielen. Und oft war es aber auch Welten zu bauen und andere Menschen sie lebendig werden lassen. Also ich habe mich eigentlich nie festgelegt zu 100%, das ist jetzt die einzige Art für mich, mich auszudrücken. Wenn ich im Moment auf mein Berufsleben gucke, dann habe ich das Gefühl, nach dem letzten Jahr, wenn mich jetzt jemand fragt, was ich beruflich mache, muss ich manchmal, kriege ich hysterische Lachanfälle, weil ich es eigentlich gar nicht mehr weiß nach dem Jahr.
Ja.
Ich fühle mich im Moment wie so eine Kulturerhalterin, professionell. Mhm. Ja. Und das war eben der mögliche Ausdruck.
Ja, aber jetzt weitläufig führst du jetzt ja auch irgendwie in einer Form Regie.
Genau.
Ja,
eben also wenn ich die Parks inszeniere,
ja,
und mir die Leute zusammensuche, ist das für mich tatsächlich auch eine Form von Inszenierung,
ja,
die eben nicht in der Guckkastenbühne stattfindet, sondern in der realen Welt.
Mhm. Oder gibt es etwas, was du in nächster Zukunft gerne machen würdest?
Also zum einen hoffe ich natürlich einfach, dass es in absehbarer Zeit wieder möglich sein wird, ein bisschen Normalität überhaupt im Arbeitsleben und im Leben zu haben, damit irgendwas wieder ein bisschen geordnet laufen kann.
Mhm.
Aber darauf aufbauend gibt es einfach, ist für mich in diesem Corona-Jahr nochmal klar geworden, wie fragil einfach die Lebenskonzepte von Kulturschaffenden sind.
Ja.
Und das ist natürlich was schon vor Corona total da war und was durch Corona wirklich noch absolut sich gezeigt hat, bis ins Detail. Mein großer Wunsch ist, für die Zukunft Wege zu finden, stabiler arbeiten zu können.
Ja.
Vielleicht auch Konstrukte zu erschaffen, die Förderungen für Künstlerinnen und Künstler leichter machen, um an Mittel zu... Also das war einfach eine riesen Baustelle in diesem Jahr, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler gar nicht in der Lage sind, diese Töpfe zu nutzen, weil ihnen das Werkzeug fehlt dafür. Ja? Sie nicht wissen, wie man es eigentlich macht und dann eben auch oft so Überbauten wie Vereine oder so gar nicht vorhanden sind. Und in die Richtung möchte ich gerne ein bisschen mehr arbeiten. Dass Künstlerinnen und Künstler sich einfach wirklich mehr zusammenschließen und gemeinsam Möglichkeiten finden, solider finanziert ihre Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist ein großer Wunsch, dass wir vielleicht daraus alle lernen, dass die Selbstausbeutung, in die wir uns oft begeben, nicht tragfähig ist und dass da müssen völlig neue Strukturen her. Mhm.
Werdet ihr im Sommer wieder Veranstaltungen in den Parks machen?
Ab 24. Juni werden wir wieder in Parks Lesungen machen. Das werden 16 Veranstaltungen bis Mitte August in diesem Jahr.
Ja.
Und genau, das ist dann natürlich auffindbar auf meiner Homepage.
Ja, und unter Buchbar.
Und unter der Buchbar, genau. Und ansonsten würde ich natürlich alle Hörerinnen und Hörer unbedingt dazu anregen wollen, ganz viel Kultur zu konsumieren in den nächsten Wochen und Monaten und hier in die Galerie zu kommen und hinaus in die Freilichtbühnen und alles mitzunehmen, was da kommt.
Vom 24.06. bis 14.08.2021 finden in 4 Parks und Grünanlagen in Hamburg-Eimsbüttel insgesamt 16 Lesungen statt. Das ganze Programm im Überblick gibt es unter www.buchbar.jimdofri.com/literatur-im-park.
Bis bald dann wieder.
Tschüss.
Tschüss.